Züge gelten als klimafreundlich, als das Verkehrsmittel der Zukunft. Wir reden von Zugstolz statt Flugscham. Aber auch Züge können ganz schön problematisch für die Umwelt und das Klima sein. Das zeigt ein Beispiel in Mexiko. Da hat die Regierung dieses Jahr einen neuen Zug eingeweiht, den sogenannten Tren Maya. Und um den wurde und wird ziemlich heftig gestritten. Warum und was die Deutsche Bahn mit dem Projekt zu tun hat, darum geht's in Teil 1 dieser Doppelfolge unseres Klimapodcasts von Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebedjew. Schön, dass ihr zuhört.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
Er soll TouristInnen zu Maya-Ruinen und Stränden bringen und die lokale Wirtschaft ankurbeln. Der sogenannte Tren Maya, also Maya-Zug, auf der Halbinsel Yucatan im Südosten von Mexiko. Doch das Projekt stößt nicht nur auf Begeisterung. UmweltschützerInnen machen sich Sorgen wegen des Zuges, der jetzt mitten durch den Regenwald fährt. Meine Kollegin Alea Rentmeister war dieses Jahr mit einem Journalistenstipendium auf der Yucatan-Halbinsel und hat sich den Zug und die Debatte darum mal genauer angeschaut.
Mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde rauscht der Maya-Zug durch den mexikanischen Regenwald. Seit diesem Jahr führt er über eine Strecke von insgesamt rund 1500 Kilometern durch den Südosten von Mexiko und dabei durchquert er 5 Bundesstaaten: Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatan und Quintana Roo. Die Idee ist, dass der Zug Orte in diesen Bundesstaaten besser an den Rest des Landes anbindet und den Tourismus ankurbelt. Die 30 Millionen Fluggäste, die jedes Jahr nach Cancun an der mexikanischen Karibikküste kommen, die sollen durch den Tren Maya auch ins Landesinnere gelockt werden. Der Zug verbindet die Tourismus-Hotspots an der Küste mit uralten Maya-Städten und Naturreservaten. Und dank des Tren Maya soll man dann als Touri entspannt und bequem zwischen diesen Orten hin und her reisen. Aber der Zug ist auch als Transportmittel für die lokale Bevölkerung gedacht und ab 2025 da soll er außerdem Güter durch den Südosten transportieren. Die linksnationalistische Regierung verspricht den Menschen in den Regionen durch den Zug Wohlstand durch mehr Arbeitsplätze. Der Staat preist das Projekt an als ein Instrument für die wirtschaftliche Entwicklung. Die Rede ist von der sozialverträglichen und ökologischen Transformation einer ganzen Region.
Der Zug wird uns helfen, die Wirtschaft zu reaktivieren und Arbeitsplätze und Wohlstand zu schaffen. Und davon werden die Menschen, die zukünftigen Generationen, lange Zeit leben können.
So das Versprechen von Ex-Präsident Andrés Manuel López Obrador, der meistens einfach kurz AMLO genannt wird, von der linksnationalistischen Partei Morena. Dazu muss man wissen, der Südosten von Mexiko ist traditionell eine eher arme Region und wurde von vielen Präsidenten in der Vergangenheit vernachlässigt. Der Tren Maya ist das teuerste und größte von AMLOs vielen Infrastrukturprojekten und gilt als sein Vorzeigeprojekt. Im September ist der letzte Teilabschnitt der Strecke eingeweiht worden und die neue Präsidentin, Claudia Sheinbaum, Parteigenossin von AMLO, die ist genauso begeistert von dem Projekt wie ihr Vorgänger. Bei einer Pressekonferenz zum Abschluss der Bauarbeiten hat sie ihren Stolz für den Tren Maya zum Ausdruck gebracht.
El Tren Maya.
Trotz aller Schwierigkeiten ist der Tren Maya jetzt Realität. Es ist atemberaubend, mitten durch den Dschungel zu reisen und zu wissen, dass der Zug entgegen aller Behauptungen die Einrichtung des größten ökologischen Dschungelreservats nach dem Amazonas, die ehrgeizigste Rettung archäologischer Stätten in unserer Geschichte und die Anerkennung der Maya von früher und der Maya von heute als die großen Hüter des Südostens bedeutet.
Der Tren Maya polarisiert die mexikanische Gesellschaft. Viele MexikanerInnen finden ihn so gut und haben große Hoffnungen und Erwartungen an das Projekt. Aber es gibt auch viele, die dagegen sind. Der Protest gegen den Zug, der reicht sogar bis nach Deutschland. Im Sommer 2023 haben Linksautonome mehrmals Gebäude und Fahrzeuge der Deutschen Bahn beschmiert und beschädigt. Denn eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, die DB Engineering and Consulting, die hat Mexiko bei dem umstrittenen Megaprojekt beraten und dafür 8,6 Millionen Euro bekommen. Ich will wissen, was es mit dem Projekt auf sich hat und warum manche Menschen davon nicht begeistert sind. Und deshalb mache ich mich im August dieses Jahres auf den Weg auf die Yucatan-Halbinsel. Dort verabrede ich mich mit drei Menschen, die sich gegen den Zug einsetzen, an drei verschiedenen Orten. Ich will wissen, was sie besorgt, und ich will mir selbst ein Bild machen, inwiefern die mit dem Projekt verbundenen Versprechen auch tatsächlich umgesetzt werden. Dafür fliege ich nach Mérida. Mérida gilt als kulturelle Hauptstadt der Yucatán-Halbinsel. Hier leben rund 1 Million Menschen. Und seit kurzem ist die Stadt außerdem eine der neuen Haltestellen des Tren Maya. Als ich in Mérida aus dem Flughafen trete, da beschlägt meine Brille vor lauter Luftfeuchtigkeit und Hitze und ich muss mich erstmal an das tropische Klima gewöhnen. Für den Nachmittag bin ich verabredet, und zwar mit dem Wissenschaftler und Aktivisten Rodrigo Patiño Díaz. Er ist Teil des Kollektivs Articulación Yucatán. Das ist ein Zusammenschluss von aktivistischen WissenschaftlerInnen, und die setzen sich für Umweltgerechtigkeit und Nachhaltigkeit auf der Yucatán-Halbinsel ein. Das Kollektiv blickt skeptisch auf Megaprojekte wie den Tren Maya. Sie informieren darüber, welche Auswirkungen solche Projekte für die lokale Bevölkerung und die Umwelt haben. Und das ist auch das Thema, das ich mit Rodrigo Patiño besprechen will. Er hat mich in ein Kulturzentrum eingeladen, wo er später noch einen Kinoabend mitorganisiert. Und ich suche gerade noch zwischen den bunten Häusern nach einem blau gestrichenen, als mir Rodrigo schon entgegenkommt, und zwar in Begleitung seiner Nichte.
Hola, Alea.
Hola. Ah, sí, muy bien.
Hola, yo soy Rodrigo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Es Paulina, mi sobrina.
Ah, hola, mucho gusto.
Si quieres.
Ya estuve viendo. Hay varias cosas azules.
Sí, se parece.
Rodrigo Patiño kommt eigentlich aus Mexiko-Stadt, lebt aber seit inzwischen 20 Jahren in Mérida. Er ist Chemiker und arbeitet hier für ein Forschungszentrum. Vom Tren Maya zu sprechen, findet er gleich doppelt falsch. Zum einen, weil die indigene Maya-Bevölkerung in seinen Augen gar nicht wirklich von dem Projekt profitiert.
Es un proyecto que está más encaminado a un...
Es handelt sich um ein Projekt, das eher auf die wirtschaftliche Entwicklung ausgerichtet ist. Aber die Hauptgewinner sind die Investoren.
Principalmente beneficiados y las comunidades mayas y las que no son mayas.
Die Maya-Gemeinschaften und auch andere lokale Gemeinschaften nehmen dabei praktisch nur als Zuschauer oder in sehr geringem Umfang am breiten Spektrum der Aktivitäten des Maya-Zugs teil.
Forma muy corta, digamos, dentro del amplio espectro de las actividades del Tren Maya.
Der Tren Maya ist laut Rodrigo Patiño weder Maya, noch ist er nur ein Zug.
Es un proyecto que es mucho más grande, un proyecto de infraestructura, ciertamente.
Das ist ein viel größeres Projekt, ein Infrastrukturprojekt natürlich. Aber es geht nicht um einen Zug, sondern um das urbane Wachstum auf der Halbinsel Yucatán. Es geht um das Wachstum der Bevölkerung, sowohl der festen Bevölkerung als auch der schwankenden Bevölkerung durch den Tourismus. Es soll ein Massentourismus nach dem Vorbild von Cancun und anderen Küstenorten im Bundesstaat Quintana Roo entstehen. Und zwar ein Massentourismus, der auf ökologischer und sozialer Ebene eine sehr aggressive Industrie ist.
Das Projekt Tren Maya zielt laut ihm auf dieselbe Art von Tourismus ab, wie es sie in Orten wie Cancun schon lange gibt. Vor gut 50 Jahren, da war Cancun noch ein kleines verschlafenes Fischerdorf mit rund 100 Menschen. Heute zählt der Ort fast 900.000 EinwohnerInnen und ist eines der meistbesuchtesten Reiseziele der Welt. Trotz des Massentourismus lebt im Bundesstaat Quintana Roo, in dem Cancun liegt, ein Drittel der Menschen in Armut und 7% in extremer Armut. Die Maya-Bevölkerung profitiert nicht wirklich von dieser Art des Tourismus, sagt Rodrigo Patiño.
Es un modelo en el que pues los mayas, también hay una Riviera Maya, los mayas pues son.
Wir beobachten ein Tourismusmodell, in dem die Maya-Menschen sind, die in geringfügigen Jobs arbeiten, in Maurerjobs ausgebeutet oder für Dienstleistungen schlecht bezahlt werden. Es sind keine stabilen Arbeitsplätze, und das führt schließlich zu einer Migration der Maya-Bevölkerung, die dann im touristischen Dienstleistungssektor arbeiten muss. In den 50 Jahren dieses Entwicklungsmodells hat sich die Situation der Maya-Bevölkerung nicht verbessert, sondern es kam zu einem Verlust von Bräuchen, Kultur, es kam zu Diskriminierung und zur Verletzung der individuellen und kollektiven Menschenrechte. Ich sehe also keinen Unterschied beim Projekt Trenmaya, denn schließlich waren es nicht die Maya selbst, die von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch gemacht haben, um zu sagen, was sie als Entwicklung wollen, sondern es ist eine Entwicklung, die von der Zentralregierung und in Abstimmung mit den Unternehmen aufgezwungen wird.
No veo una diferencia con el proyecto Trenmaya, porque finalmente
die Maya werden also wieder einmal im Abseits stehen und an den Rand gedrängt und vielleicht auch ausgebeutet werden.
En un grado lateral, y minorizado y también quizás explotado.
Durch den Massentourismus werden Elemente der Maya-Kultur kommerzialisiert. Zum Beispiel, wenn eine heilige Zeremonie dann in einem Freizeitpark vor TouristInnen performt wird oder wenn traditionelle Kleidung als Produkt vermarktet wird. Problematisch findet Rodrigo Patiño den Trenmaya auch, weil er eben wie ein Türöffner für die Interessen nationaler und internationaler Unternehmen auf Yucatan funktioniert. Denn die Bahnhöfe, die sollen als sogenannte Entwicklungspole dienen, von denen aus die wirtschaftliche Entwicklung in der ganzen Region angekurbelt wird. Rodrigo Patiño sieht das allerdings kritisch.
Es ist ein Problem, das wir immer observado haben.
Das ist ein Problem, das wir schon lange beobachten. Es gibt diese Vorstellung, dass es uns umso besser geht, je mehr Geld in die Region investiert wird. Aber letztendlich geht dieses Geld an die Unternehmen und die lokale Bevölkerung profitiert nicht davon. Denn die Arbeitsplätze sind in der Regel nicht angemessen, sie sind nicht gut bezahlt.
Como decía, porque los empleos normalmente no son adecuados, no están bien pagados.
Dass die lokale Bevölkerung laut ihm nicht genug von dem Projekt profitiert, das ist aber nur einer der Kritikpunkte. Rodrigo Patiño sieht neben dem kulturellen Erbe auch das reiche archäologische Erbe auf der Yucatán-Halbinsel durch den Zug gefährdet.
Pues también, pues hay una gran riqueza de vestigios.
Es gibt außerdem einen großen Reichtum an archäologischen Überresten, die sich überall auf dem Territorium befinden, und praktisch überall, wo gegraben wird, findet man diese Art von Erbe, was man bei den Arbeiten am Maya-Zug gesehen hat. Es sind neue archäologische Stätten aufgetaucht und es wurden zahlreiche Stücke gefunden. Mit anderen Worten, ich denke, dass die Anzahl der Stücke, die entdeckt und gerettet wurden, völlig beispiellos ist.
Que se encontraron numerosas piezas, o sea, creo que es
sicherlich gibt es archäologisches Erbe, von dem wir nicht wissen, was damit passiert ist, ob es noch da ist und so weiter. Ich denke also, dass es eine Gelegenheit war, neue Kulturgüter zu entdecken, die aufgetaucht sind, aber die Institution, die dafür zuständig ist, das Nationalinstitut für Anthropologie und Geschichte, ist nicht in der Lage, damit umzugehen. Sie haben nicht genug Personal und nicht genug Budget, um den Fundstücken den Wert zu geben, den sie wirklich haben. Es ging also alles sehr schnell und war sehr wenig durchdacht. Und ich denke, dass wir mit der Zeit sehen werden, was die Auswirkungen davon sind.
Fue todo muy rápido, fue todo muy, muy poco, digamos, digerido. Y yo creo que, pues, con el paso del tiempo nos vamos a ir dando cuenta un poco más de cuál ha sido el impacto, ¿no?
Der Trenmaya gefährdet das archäologische Erbe und die Umwelt auf der Halbinsel, sagt Rodrigo Patiño. Und er ist skeptisch, ob mehr Tourismus der lokalen Bevölkerung wirklich gut tut, weil hinter dem Projekt eben ein Tourismusmodell steht, das es in anderen Orten wie Cancun schon gibt und bei dem sich gezeigt hat, vor allem Unternehmen profitieren davon, während die lokale Bevölkerung zu großen Teilen leer ausgeht. Der Trenmaya löst so viel Kritik aus, aber auch so viel Hoffnung. Ich will mir den Zug mit eigenen Augen anschauen.
Guten Morgen noch einmal. Mein Name ist David. Ich werde Sie hier in der ersten Klasse betreuen und Ihnen erst einmal ein paar Dinge erklären, damit Sie sich hier im Zug nicht verirren und wissen, wo alles ist. Erstens, wenn Sie auf die Toilette gehen wollen, die Toilette ist unisex, sowohl für Damen als auch für Herren. Sie befindet sich, wenn Sie durch diese Glastür gehen, auf der linken Seite. Falls sie besetzt sein sollte, gibt es noch 3 weitere Toiletten im Zug. Sie können uns Zugbegleiter fragen, wo diese sind. Dabei lernen Sie den Zug direkt kennen. Im nächsten Wagen gibt es eine Cafeteria, dort gibt es Essen, Chips, etwas zu trinken und so weiter.
So geht sie los, meine erste Fahrt mit dem Tren Maya. Ich steige in Mérida ein und fahre nach Chichen Itza. Der Bahnhof von Mérida, der liegt gut 10 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Ich fahre erstmal eine Viertelstunde mit Uber, um überhaupt dorthin zu kommen und frage mich dabei, wenn der Zug auch für Locals sein soll, macht es dann wirklich Sinn, den Bahnhof so weit außerhalb zu bauen? Der Tren Maya sieht ziemlich so aus wie ein deutscher ICE. Statt weiß-rot ist er türkis und mit Mustern verziert, die an die Maya-Kultur erinnern sollen. Und alles ist blitzeblank. Sowohl die Wartehalle am Bahnhof als auch der Zug selber. Alle paar Minuten läuft Reinigungspersonal durch den Zug, sammelt Müll ein und wischt durch den Gang. Weil es keine Tickets mehr für die zweite Klasse gab, fahre ich in der ersten Klasse und hier kriegt man sogar noch einen Kaffee und ein kleines Frühstück an den Platz gebracht. Gerade ist Urlaubszeit und mit mir fahren vor allem TouristInnen, die meisten davon aus Mexiko. Wie viel man für eine Fahrt mit dem Tren Maya bezahlt, das hängt davon ab, ob man internationaler oder nationaler Tourist ist oder eben local. Studis oder RentnerInnen bekommen zusätzliche Vergünstigungen. Für 1,5 Stunden Fahrt von Mérida nach Chichen Itza zum Beispiel, da bezahlt man als internationaler Tourist rund 17 Euro, als MexikanerIn rund 13 Euro und als Local, also wenn man aus einem der Bundesstaaten kommt, durch die der Tren Maya fährt, knapp 9 Euro. Mit dem Bus kann man die Strecke schon ab 5 Euro fahren und spart sich die Kosten für die Fahrt zum Bahnhof. Der Tren Maya wird von der mexikanischen Armee betrieben und die bekommt auch die Einnahmen, die durch den Zug generiert werden. Tatsächlich patrouillieren während der Fahrt ein paar Soldaten durch den Zug und auch am Bahnhof sind Soldaten präsent. Für mich ein eher befremdliches Gefühl. Gleichzeitig gibt es aber auch ziviles Personal, etwa die Putzkräfte oder die Leute, die im Bordbistro arbeiten. Am Fenster ziehen grüne Bäume und Büsche vorbei und nach knapp 1,5 Stunden kommen wir dann in Chichen Itza an. Die Maya-Stadt Chichen Itza gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist eine der wichtigsten und bekanntesten Maya-Städten in Mexiko. Auch in Chichen Itza liegt der Bahnhof etwas außerhalb und ich muss ein Taxi nehmen, um zu den Maya-Ruinen zu kommen. Menschen aus aller Welt tummeln sich hier und machen in der brütenden Hitze Selfies vor den berühmten Pyramiden. Chichen Itza war schon vor dem Tren Maya ein richtiger Touristenmagnet und dass jetzt seit kurzem auch der Zug hier hält, findet Manuel Jesus Tuntum eine super Sache. Ich lerne ihn in dem Hotel kennen, in dem ich übernachte. Er arbeitet hier seit 40 Jahren als Hotelangestellter und kommt aus dem Nachbardorf Piste, etwa 5 Kilometer von den Maya-Ruinen von Chichen Itza entfernt.
Al principio, pues muchos estaban inconformes.
Am Anfang waren viele von uns nicht einverstanden mit dem Projekt Tren Maya. Aber mit der Zeit wurden die Bauarbeiten fertiggestellt und jetzt sehe ich, dass viele Menschen davon profitieren, weil ich sehe, dass die Arbeitsplätze im neuen Hotel sehr gut bezahlt sind. Und das freut mich sehr. Der Zug ist etwas, womit ich nie im Leben gerechnet hätte. Viele Leute haben kritisiert, dass Bäume gefällt werden sollten und so weiter. Das stimmt. Und in Quintana Roo, das habe ich in den Nachrichten gesehen, fährt der Zug sogar über Cenotes, also über die Karsthöhlen. Ich weiß nicht, ob die Höhlen dafür abgedeckt wurden. Aber was ich sehe, ist, dass jetzt viele wie wir als Hoteliers davon profitieren. Sie sind zum Beispiel mit dem Tren Maya gekommen. Ich freue mich also sehr über den Zug, weil solange Menschen herkommen, haben wir Arbeit.
Von Chichen Itza steige ich nochmal in den Tren Maya und fahre bis nach Playa del Carmen. Nach 3,5 Stunden kommen wir an. Der Bahnhof selbst ist schon fertig, drumherum wird aber noch gebaut. Auch in Playa del Carmen hält der Tren Maya nicht direkt in der Stadt, sondern außerhalb. Ins Stadtzentrum kommt man in 20 Minuten mit dem Bus. Playa del Carmen ist ein Badeort direkt an der Karibikküste. Türkisblaues Meer, Palmen, weißer Sandstrand und sehr, sehr viele TouristInnen. Und zwar so viele, dass die ganze Stadt nur auf den Tourismus ausgerichtet zu sein scheint. Auf der Quinta Avenida, dem touristischen Herz von Playa, da reihen sich Souvenirshops, Restaurants, Bars, Diskotheken, Massagesalons und Hotels aneinander. An vielen Läden stehen die Preise direkt schon in Dollar dran. Wie Cancun war auch Playa del Carmen vor 50 Jahren noch ein kleines Fischerdorf. Inzwischen ist die Stadt eines der beliebtesten Reiseziele in Mexiko. Von hier aus kann man Tagesausflüge zu sogenannten Cenotes machen. Das sind unterirdische, mit Wasser gefüllte Höhlen und eine ziemlich beliebte Attraktion bei TouristInnen, die im türkisblauen oder smaragdgrünen Wasser schwimmen und schnorcheln. Entlang der Küste gibt es hunderte solcher Höhlen. Seit kurzem führt jetzt hier aber auch der Tren Maya entlang. Hier verläuft der Streckenabschnitt 5 des Zuges von Cancun bis Tulum. Und um den wurde besonders viel gestritten. Ursprünglich sollte die Strecke direkt an einer Landstraße verlaufen, dann wurde die Route aber nochmal geändert und verläuft jetzt direkt über den unterirdischen Höhlen.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter.
Um herauszufinden, warum die Cenotes so wichtig sind, treffe ich mich mit der Aktivistin Mina Moreno Sanchez. Sie ist Teil des Kollektivs SOS Cenotes, das sich für den Schutz dieser Höhlen einsetzt, weil sie durch den Tren Maya in Gefahr sehen. Mina Moreno hat mich für unser Gespräch zu sich nach Hause eingeladen. Ich laufe raus aus dem Stadtzentrum und es wird langsam ruhiger. Dann stehe ich erstmal vor dem falschen weißen Haus, bis Mina Moreno mit ihrer Hündin rauskommt, um mich zu begrüßen.
Hola. Hola. Estaba por ahí que también sí. Es blanco y con
siempre
el pescón.
Siempre se confunden con esos. ¿Qué
mucho
tal?
Gusto.
Mucho gusto. Ah, Sabina, Alea.
Qué tierna. Hola, vecino.
Gerade hat Mina Moreno den Laptop zugeklappt. Sie hatte noch ein Online-Treffen von SOS Cenotes. Wir setzen uns und ich bitte sie, trotz der Hitze den Ventilator auszumachen, damit man auf der Aufnahme alles gut versteht. Mina Moreno trägt ein weißes Shirt und darauf steht in schwarzer Schrift El Sur Resiste, also der Süden leistet Widerstand. Das war der Titel einer Karawane, die im April 2023 durch den Süden Mexikos gezogen ist und gegen den Tren Maya protestiert hat. Mina Moreno war damals auch mit dabei. Außerdem ist sie in einem feministischen Kollektiv aktiv. Sie kommt eigentlich aus Guadalajara, seit 6 Jahren lebt sie in Playa del Carmen. Die Cenotes, die kennt sie ziemlich gut, sie ist nämlich auch Taucherin und sie beschreibt die Unterwasserhöhlen so.
Para quienes no han tenido el privilegio de conocer un cenote es como una caja de agua debajo de la tierra.
Für diejenigen, die noch nicht das Privileg hatten, eine Cenote zu kennen, eine Cenote ist wie ein Behälter mit Wasser unter der Erde, und zwar mit reinem Wasser. Wir sprechen von Wasser, das seit Tausenden von Jahren durch diesen Karstboden gefiltert wurde. Viele der Cenoten sind bereits auf natürliche Weise eingestürzt. Über diese Tausenden oder besser gesagt Millionen von Jahren sind sie eingestürzt. Und das sind die Cenoten, die wir als offene Cenoten kennen. Es gibt andere, die noch verborgen sind, weil der Boden noch nicht eingestürzt ist. Aber das wird er irgendwann, weil das ist der natürliche Prozess des Karsts. Mit dem Wasser wird der Boden weggespült, er zerbröckelt und nach einem sehr langen Prozess der Filtration entstehen diese Orte. Und auf der Halbinsel Yucatan ist dieses unterirdische Flusssystem die einzige Süßwasserquelle, die es gibt. Es gibt einige oberirdische Lagunen, aber die Hauptversorgungsquelle sind die Cenoten.
Die meisten der Cenotes reichen bis ins Grundwasser und sind deshalb mit Süßwasser gefüllt. Sie sind aber nicht nur die wichtigste Wasserquelle der Region, sie haben für die Maya auch eine spirituelle Bedeutung.
Die Cenoten sind für die Maya auch der Beginn des Lebens nach dem Tod, der Weg, den der Geist beim Sterben nimmt, der Weg, den wir nach dem Tod zurücklegen, um die Chibalba, die Unterwelt der Maya, zu erreichen.
Die meisten der Karsthöhlen sind durch unterirdische Flüsse miteinander verbunden. Sie sind Lebensraum für eine Vielfalt von Tieren und Pflanzen und hochsensible Ökosysteme. Ein Teil der Strecke des Tren Maya führt jetzt durch dieses Karstgebiet. Für einen Abschnitt davon ist allerdings keine staatlich zertifizierte Umweltprüfung durchgeführt worden. Das kritisiert Mina Moreno.
Aber diejenigen, die zum Beispiel vor der Einsturzgefahr gewarnt haben, sind diejenigen, die die Umweltverträglichkeitsstudien erstellt haben. Nach mexikanischem Recht ist das etwas, das man vorlegen muss, bevor man irgendeine Art von Bau an einem Ort beginnt. Und dabei spielt es keine Rolle, ob sie die Regierung sind oder wer auch immer. Sie müssen eine Studie vorlegen, in der sie sagen, worum es genau geht, wo sie dieses Projekt durchführen wollen, welche Auswirkungen das haben könnte und wie sie diese Auswirkungen vermeiden werden und was sie tun, wenn etwas schief geht und so weiter. Diese Umweltverträglichkeitsstudien wurden also in aller Eile erstellt, aber sie wurden von Leuten gemacht, die damals schon auf diese Einsturzrisiken hingewiesen haben. Aber wir hatten diese Information nicht von Anfang an. Das waren nämlich keine öffentlichen Dokumente. Und in den Dokumenten, die angefordert werden können, werden viele Informationen weggelassen, angeblich aus Sicherheitsgründen, aus Gründen der Vertraulichkeit und so weiter. Aber wir wissen, dass die Regierung seit vielen Jahren weiß, dass diese Einsturzrisiken bestehen und dass sie sich nicht darum kümmert, weil es ihr nur darum geht, ihre Mission zu beenden.
Nachdem ExpertInnen gewarnt hatten, dass das Grundwasser verunreinigt werden könnte und davor, dass Einsturzgefahr bestehen könnte, hat ein Gericht in Mérida zwischenzeitlich einen Baustopp für den Abschnitt 5 Süd, also zwischen den Städten Playa del Carmen und Tulum, verhängt, und zwar so lange, bis die entsprechenden Umweltstudien durchgeführt wurden. Die Bauarbeiten an dem Streckenabschnitt gingen aber trotzdem weiter und inzwischen ist die Strecke fertig und in Betrieb. Das heißt, die Regierung hat sich über das Urteil hinweggesetzt und weitergebaut. Mina Moreno macht sich Sorgen um die Sicherheit. Um die Trasse zu befestigen, wurden Stahl- und Betonpfähle in dem porösen Gestein installiert, das fast so durchlöchert ist wie ein Schweizer Käse. Wenn über diesen instabilen Boden jetzt ein Zug fährt, sorgt sie sich, dass das Gewicht und die Vibrationen des Zuges zum Einsturz führen könnten.
Wenn es also um den Transport von Gütern auf so empfindlichem Boden geht, dann kommen viele Zweifel auf. Und die lassen sich nicht einfach so ausräumen, weil es wurden noch nie Studien durchgeführt, die uns die Gewissheit geben, dass es sich um einen Zug handelt, der funktioniert, der sich selbst tragen kann. Das ist was, was wir nach wie vor stark bezweifeln. Und selbst die Regierung hat mindestens 11 Punkte mit hohem Einsturzrisiko auf der Zugstrecke anerkannt. Und dieses Risiko steigt natürlich, wenn man einen Güterzug einsetzt, der viel schwerer ist als ein Personenzug. Und wenn wir dann noch über fossile Kraftstoffe bei den Güterzügen reden, ist das Risiko einer Katastrophe sehr, sehr hoch.
Dass ein Teil der Strecke über die Cenotes führt, ist also gleich doppelt problematisch, wegen der Sicherheit und wegen der Umwelt. UmweltschützerInnen sorgen sich mit Blick auf den Tren Maya aber nicht nur um die Cenotes, denn der Zug, der führt ja nicht nur an der Küste entlang, sondern auch mitten durch die Selva Maya, also durch den Urwald. Die Selva Maya ist nach dem Amazonas das größte Regenwaldgebiet in Lateinamerika und erstreckt sich nicht nur über Teile von Mexiko, sondern auch im Grenzgebiet zwischen Mexiko, Guatemala und Belize. Der Regenwald ist ein wichtiger Sauerstoffproduzent. Gleichzeitig finden sich hier Reservate, in denen es jede Menge seltene Pflanzenarten und gefährdete Tierarten gibt, Jaguare zum Beispiel. Vor Beginn der Bauarbeiten hatte Mexikos Ex-Präsident AMLO noch behauptet, für das Projekt Tren Maya würde kein einziger Baum gefällt.
A ver, tú qué dices, no van a tumbar un árbol?
Ni un solo árbol, pero no solo un solo.
¿No van a tumbar un árbol?
Ninguno.
Ni uno?
Ninguno.
Tatsächlich wurden für das Projekt dann tausende Hektar Regenwald gerodet. Auf Aufnahmen von Drohnen kann man sehen, wie sich eine riesige Schneise durch das Meer aus grünen Baumwipfeln frisst. Das mexikanische Zentrum für Umweltrecht, SEMDA, geht anhand von Satellitenbildern von mehr als 6000 Hektar Wald aus, die gefällt worden sind, und sagt, dass 23 Naturschutzgebiete davon betroffen sind. ExpertInnen, wie zum Beispiel der Biologe Roberto Rojo, finden es besonders problematisch, dass das Ökosystem durch die Bauarbeiten zerschnitten wird. Bestimmte Arten, wie zum Beispiel Jaguare, brauchen große zusammenhängende Waldgebiete. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die mexikanische Regierung ein Wiederaufforstungsprogramm ins Leben gerufen hat und in den Regionen des Tren Maya neue Bäume gepflanzt hat. UmweltschützerInnen kritisieren dieses Programm aber als nicht nachhaltig und bemängeln unter anderem, dass durch die Bauarbeiten des Tren Maya heimische Bäume gefällt worden sind, dann aber zum Ausgleich mit exotischen Bäumen wieder aufgeforstet wurde. Zum Beispiel mit Mangobäumen, die auf dem karstigen Boden nicht gut wachsen. Ex-Präsident AMLO hat auf die Kritik von UmweltschützerInnen reagiert, indem er ihnen vorwirft, sie seien korrupt und von ausländischen Kräften finanziert und gar keine echten AktivistInnen.
Ambientalistas que están en contra del Tren Maya.
Diese Umweltschützer, die gegen den Tren Maya sind, das sind Fälscher. Sie sind nicht authentisch.
Falsarios. No son auténticos.
Tatsächlich höre ich diesen Vorwurf während meiner Zeit in Mexiko immer wieder mal. Viele GegnerInnen des Tren Maya würden aus dem Ausland oder von rechten Kräften in Mexiko bezahlt, um mit ihrer Kritik an dem Projekt der linksnationalen Regierung zu schaden. Ich will mir deshalb dazu eine Einschätzung holen von jemandem, der Mexiko schon lange beobachtet, nämlich von Günther Mayholt. Er war lange stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik und inzwischen ist er Professor für Politikwissenschaft am Lateinamerika-Institut an der Freien Universität Berlin. In seiner Arbeit beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit Mexiko. Auf die Frage, ob viele der UmweltaktivistInnen, die gegen den Tren Maya mobilisieren, von anderen Interessen geleitet sein könnten, sagt er:
Es gibt immer Trittbrettfahrer, die versuchen sozusagen bei solchen Großprojekten sich mit anzustellen und dadurch auch für sich selber wirtschaftliche Vorteile zu erlangen. Aber wir haben es doch mit relativ vielen Aktivisten zu tun, die aus der Region selber kommen. Und das ist für mich so ein bisschen das entscheidende Kriterium, dass es also nicht eine Konstellation ist, dass bisher in anderen Regionen Mexikos angesiedelte Umweltaktivisten dann sozusagen sich kurzzeitig zu Mayas erklärt haben, sondern eben, dass ethnische Gruppen hier auch ganz klar sich abgegrenzt haben und gesagt haben, wir haben unsere eigenen Interessen und wollen uns auch nicht irgendwelchen Kampagnen internationaler Art unterordnen.
UmweltschützerInnen gehen also gegen den Tren Maya auf die Barrikaden und deshalb wundert mich vor allem die Beteiligung von einem Unternehmen, der Deutschen Bahn. Denn in Deutschland gibt sich das Unternehmen mit Slogans wie »Mit uns schützen Sie die Umwelt« ein grünes Image und schreibt sich Klimaschutz dick auf die Fahnen, zum Beispiel hier in einem Imagefilm von 2021.
Die Folgen des Klimawandels haben bereits heute Auswirkungen auf uns alle. Um nachfolgenden Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen, müssen wir jetzt handeln. Für uns ist klar, wir übernehmen Verantwortung. Für das Klima, für die Menschen und für die Wirtschaft. Deshalb vergrünen wir nach und nach all unsere Produkte, Dienstleistungen und die Art, wie wir arbeiten.
Wie passt dieser Anspruch damit zusammen, dass eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn in Mexiko an einem Projekt beteiligt ist, für das Regenwald gerodet und massiv in sensible Ökosysteme eingegriffen wurde? Diese Frage habe ich der Deutschen Bahn schriftlich gestellt und von einer Bahnsprecherin folgende Antwort bekommen.
Im Rahmen des üblichen Angebotsprozesses bewertet die DB E&C Opportunitäten vorab auf Chancen und Risiken. Technische, kaufmännische sowie politisch-soziale. Eine Chancen-Risikobetrachtung wird über die Laufzeit der Projekte fortgeführt. Beim Tren Maya ergab die Analyse zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe ein positives Ergebnis. Es handelt sich hier um ein aus Sicht des Landes für Mexiko und die gesamte Region unter Abwägung von ökologischen und sozialen Gesichtspunkten bedeutendes Projekt. Bei aller Kritik am Tren Maya wird er auch als Chance zur Entwicklung bisher nicht erschlossener Gebiete, insbesondere im Westen und Süden der Halbinsel Yucatan, bis hin nach Chiapas angesehen. Darüber hinaus trägt die Verlagerung auf die Schiene sowie die Elektrifizierung zum Klimaschutz bei.
Klar, wenn mehr Leute mit dem Zug fahren statt mit Bus oder Auto, dann ist das gut fürs Klima. Ich frage mich aber, ob das beim Tren Maya wirklich der Fall ist, weil der schafft ja eigentlich einen zusätzlichen Bedarf. TouristInnen fahren wohin, wo sie vorher nicht hingefahren wären. Vielleicht sorgt aber der Güterzug dafür, dass die CO2-Emissionen reduziert werden. Das bleibt abzuwarten, denn der ist ja erst ab 2025 in Betrieb. Die DB Engineering and Consulting war beim Projekt Tren Maya nicht für die umwelttechnische Planung zuständig und auch nicht für die Auswahl bzw. den Bau der Trasse. Dabei wäre sie durchaus in der Lage dazu gewesen, an dieser Stelle zu unterstützen und zu beraten. Umwelt- und Geoservices gehören nämlich laut der Website von DB Engineering and Consulting zu den Kernkompetenzen im Produktportfolio des Unternehmens. Aktivistin Mina Moreno kritisiert die Deutsche Bahn und andere europäische Unternehmen scharf dafür, dass sie sich an dem Projekt Tren Maya beteiligen.
Ich frage mich auch, warum ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn sich für ein Projekt entscheidet, das nicht tragbar ist. Das heißt, es ist eindeutig nicht nachhaltig, und zwar nicht nur in Bezug auf die Umwelt. Es ist auch ein sehr teures Projekt, das sie in Deutschland nie gemacht hätten, gerade weil die Durchführung dieser Studien sehr teuer wäre und viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Also denke ich, es ist auch die Art und Weise, in der der moderne Kolonialismus präsent ist. Ich finde, es ist so. Natürlich benutze ich mein Unternehmen, das in Europa sehr beliebt ist, um unterentwickelte Gebiete wieder auszubeuten. Wir Europäer sagen euch, dass Züge ökologisch und gut sind und dass sie Entwicklung und Zukunft bedeuten und das Beste sind, was man machen kann. Aber setzt das mal selber um, okay? Ich meine, macht es mit unserem Namen, wir werden euch im Hintergrund begleiten. Aber wenn es einen Einsturz gibt, weiß ich nicht, wie die Deutsche Bahn zum Beispiel reagieren wird. Ich meine, ich weiß nicht, wie die europäischen Unternehmen reagieren werden. Vielleicht, oh, wir hatten keine Ahnung. Und das nach all den Jahren, in denen wir aus verschiedenen Ecken darauf bestanden haben, dass die mexikanische Regierung auf die Spezialisten hört. Und ich denke, es ist auch ein Zeichen für ein weiteres Kapitel in der Krise des Kapitalismus. Ich meine, ich weiß nicht, in welchem Zustand sich die Deutsche Bahn in Deutschland befindet, dass sie daran interessiert ist, in ein Projekt zu kommen, das in Mexiko keine Zukunft hat. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt.
Zurück in den lauten Straßen von Playa del Carmen. Wenn man die Menge an TouristInnen sieht und das bunte Treiben, dann ist es schwer, sich vorzustellen, dass der Ort mal ein beschauliches kleines Fischerdorf war. 3 Stunden entfernt, in der eher verschlafenen Kleinstadt Felipe Carrillo Puerto, da klingt es ganz anders. Noch, denn bald könnte Felipe Carrillo Puerto ähnlich touristisch werden wie Playa del Carmen, denn auch hier soll der Tren Maya halten. Warum das einem Maya-Aktivisten große Sorgen macht und warum sich viele Mayas von dem Projekt übergangen fühlen, darum geht's dann in der 2. Folge. In der sprechen wir außerdem darüber, was der Zug wirtschaftlich tatsächlich für Mexiko bringt und welche Rolle die Deutsche Bahn in dem Projekt gespielt hat.
Meine Kollegin Alea Rentmeister war auf der Yucatan-Halbinsel unterwegs und hat mit den AktivistInnen Mina Moreno und Rodrigo Patiño gesprochen und mit dem Mexiko-Experten Günter Mayhold. Möglich gemacht hat die Recherche ein Stipendium des Internationalen Journalistenprogramms, kurz IJP. Und dadurch bekommen wir eben diese besonderen Einblicke von vor Ort. Vielen Dank für diese interessante und wichtige Recherche, Alea. Und wenn ihr mehr zu Zügen und insbesondere zur Deutschen Bahn hören wollt, dann haben wir noch eine Empfehlung für euch. Und zwar unseren neuen Podcast Teurer Fahren. Da geht es um die Deutsche Bahn AG, die vor 30 Jahren gegründet wurde. Meine Kolleginnen Charlotte Thielmann und Johanna Voss gehen der Frage nach, warum es so viele Störungen und Verspätungen gibt und warum Verkehrsminister Volker Wissing das Netz marode nennt. Hören wir mal rein.
Vor 30 Jahren gab es ein großes Versprechen.
Auf Gleis 1 fährt ein das Unternehmen Zukunft, die Deutsche Bahn AG.
Wir wissen, dass wir nur mit einer unternehmerisch agierenden Bahn Zukunft gewinnen können.
Nur irgendwie sind wir dann hier gelandet.
Das ist da draußen eine Museumseisenbahn.
Wie konnte das passieren? Ich bin Charlotte Thielmann und in unserem neuen Podcast Teurer Fahren. Da wollen wir wissen, warum auf der einen Seite Milliarden in ein Megaprojekt wie der Schnellfahrstrecke München-Berlin gesteckt wurden, während auf der anderen Seite das Netz nicht mal ordentlich instand gehalten wurde. Wir erzählen die Geschichte von einem verschwundenen Gleis.
Okay, angeblich müsste man das jetzt hier sehen können.
Ja, da sieht man was!
Und einem 90 Kilometer langen Umweg über Erfurt.
Das hat mich skeptisch gemacht.
Auf der teuersten Strecke, die in Deutschland je gebaut wurde.
Tunnel, Brücke, Brücke, Tunnel, Tunnel, Brücke, Tunnel, Brücke. Und so geht er weiter.
Es geht um Rückbauprogramme und Kosten-Nutzen-Faktoren, um einen mächtigen Tunnelkönig und einen verzweifelten Lokführer. Und es geht um eine Bahn, die seit 30 Jahren auf der Suche ist nach einer großen Vision.
Es ist ja kein Zufall, dass der Infrastrukturvorstand der Schweizer Bahn gesagt hat, hier kann man von Deutschland etwas lernen.
Sind Sie sicher, dass das nicht ironisch gemeint war?
Teurer Fahren ist eine Story vom Podcast Radio Detektor FM, von Radio 1 vom RBB und dem SWR. Ab dem 12. Dezember 6 Folgen jeden Donnerstag.
Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und teilt und wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Die Redaktion für diese Folge hatten Julia Segers und ich, Ina Lebetjew, Produktion Noah Schulz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis nächste Woche hoffentlich. Tschüss, macht's gut.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.